Herzlich willkommen zu den programmierbaren News der Woche 2 im Jahr 2021. Mal gucken, ob diese Woche ein bisschen mehr passiert ist. Letzte Woche haben wir gesagt, ist ja noch ein bisschen ruhig angelaufen das Jahr. Ich glaube, wir sind immer noch nicht im Hochmodus, wo wöchentlich ganz viele tolle neue Sachen rauskommen. Aber mal gucken, über was wir uns heute so unterhalten. Fangen wir doch mal an mit dem Kürzel R2-DBC. Oder wollt ihr
etwa auch noch? Das ist doch dieser Roboter aus Star Wars, oder?
Oder wollt ihr vielleicht vorher noch vorgestellt werden? Das wäre noch die Frage vorher.
Wie du magst. Du bist unser Moderator, entscheide du doch,
ja, ob
du
uns begrüßt. Ist richtig. Na, mach ich gerne. Fabi, aber du bist ja auch sonst eigentlich, dass du dich gerne zu Wort meldest, ohne dass du vorgestellt wirst. Aber schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Obwohl heute meine Heizung ist in meinem Keller ausgefallen. Mir ist ein bisschen kalt. Es kann sein, dass ich nicht so viel rede, weil ich den Mund schwierig aufbekomme, dazu gefroren ist.
Das war auch nicht das erste Mal, dass
ich hier kalt ja, ich habe vielleicht ist das so ein wiederkehrendes Pattern, die Probleme mit der Heizung hier. Ja.
Aber ich mache das auch manchmal, um Geld zu sparen.
Heute anscheinend nicht Sebi, weil heute hast du ein T-Shirt an. Genau. Ist so die andere Richtung. Also ja, Sebi ist auch Hose dabei und dann und dann haben wir noch Jojo, der auch wieder am Start ist. Fabi, hast du eigentlich, rüstest du deine Heizung jetzt auf?
Mit Kontrom. Ich habe eine Bestellung auf Abruf getätigt. Noch ist sie nicht final bestellt, aber ich habe es vor, ja. Also, aber dafür habe ich mir gedacht, ich will erstmal, dass die Heizung auch ohne smarte Steuerung funktioniert. Wenn ich das hinbekommen habe, dann kann ich auch über smarte Steuerung nachdenken.
Ich habe jedenfalls angefangen, da müssen wir uns auch nochmal synchronisieren, angefangen, das einzubauen.
Oh, ich bin gespannt.
Ja, und für alle, die gar nicht wissen, worum es geht, Kontrom ist eine Steuerung, die man praktisch an seine Heizung, an sein ganzes Heizungssystem dran knüppeln kann und die von außen praktisch Steuerung macht und basiert vor allen Dingen auf vielen, vielen Sensoren. Das heißt, an jedem Rücklauf, an überall kommen Sensoren hin und dann kann man über ein Smart OS, wie sich das nennt, Smart Heating OS, kann man alle möglichen Einstellungen machen und ist auch Apple HomeKit kompatibel, hast du nicht gesehen.
Aber was hat das jetzt mit diesem R2-D2 zu tun?
Das nicht so viel, das war gerade kurz, sind wir kurz abgebogen, aber falls jemand darüber nachdenkt, seine Heizung smart zu machen, kann er sich gerne bei mir melden.
Okay, und zurück Erfahrung zu Star Wars, austauschen.
Genau. Kommen wir wieder zum R2-DBC Connector. Genau, was ist das denn, Jojo?
R2DBC ist ein neuer Schnittstellenstandard, der seit 2018, glaube ich, definiert wird und wo es darum geht, gerade für die Java-Welt die reaktive Programmierung mit Datenbanken zu vereinfachen oder vielleicht auch zu ermöglichen, also zu vereinfachen. Also vorher gab es ja eigentlich diesen JDBC-Standard, der natürlich auch über Jahrzehnte eigentlich, glaube ich, die Schnittstelle war, die man am häufigsten genutzt hatte, um eben relationelle Datenbanken, also was eben MySQL, MariaDB und Postgres eben anzubinden. Und da ist gerade diese Woche
Frage.
Ja.
ODBC.
ODBC ist auch ein anderer Standard.
Das ist einfach nur ein anderer Standard, aber es ist praktisch in dem gleichen Spektrum. Weil ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht warum,
ich hatte in der Vergangenheit sagen, irgendwie
relativ viel immer mit ODBC zu tun.
Ja.
Als hier dieses komische Kassensystem für den Weltladen. Aber das ist wahrscheinlich irgendwas dann Microsoft-mäßiges. Okay.
Ja, ODBC alles klar. Also ODBC hat doch auch schon so ein Bart, oder? Der ist doch, das ist doch aus den 90ern, oder nicht?
Ja, ich glaube schon, beide Standards sind eigentlich relativ alt, wenn ODBC ein eigener Standard ist. Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind.
Okay, cool. Also da gibt es was Neues, dann darfst du weiter.
Genau, also es gibt jetzt da was Neues von MariaDB und man vermutet eigentlich so, dass MariaDB versucht, so ein bisschen natürlich auch sich interessanter für die ganze Java-Community zu machen, weil es dann diesen Standard implementiert, auch von allen möglichen anderen Datenbanken schon gibt, wie von Postgres oder MySQL oder auch SQL Server von Microsoft. Und ermöglicht einfach sozusagen, dass man reaktive Programmierpatterns letztendlich oder mit denen dann gegen die Datenbank arbeiten kann. Und das soll vor allem letztendlich die Verbesserung des Datendurchsatzes ermöglichen und auch die Programmierung von Echtzeit-Streaming-Anwendungsfällen gegen eine Datenbank erlauben. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wir hatten einmal ein reaktives Framework, also Vertex, im Einsatz, wo wir auch so einen reaktiven Datenbank-Client genutzt haben. Und damals war es echt erstaunlich. Also vorher, man hatte, sagen wir, die Möglichkeit, zwischen so einem JDBC-Client und so einem reaktiven Client zu wählen, war der Datendurchsatz bei uns fast vierfach höher, weil man eben nicht, wie bei JDBC, eben pro Thread eigentlich eine Connection nur aufmachen kann. Das wird zwar vielleicht noch über einen Connection-Pool geteilt, aber sozusagen mal mehrere offene Verbindungen gleichzeitig aus einem Thread eben dann gegen die Datenbank halten kann und dadurch natürlich die ganzen Zeiten, wo eigentlich die Datenbank auf Daten oder die Verbindung auf Datenbank wartet, natürlich nutzen kann, um weitere Requests gegen die Datenbank zu starten und so durch auf der Client-Seite deutlich weniger Threads braucht, um, sagen wir, die gleichen Mengen aus der Datenbank rauszuholen.
Und ist denn dieser R2DBC jetzt von MariaDB getrieben oder ist es einfach ein Standard, den MariaDB jetzt implementiert hat?
Die haben das jetzt mit implementiert, ja. Mhm. Also es ist sozusagen so eine gewisse, ja, Frage, glaube ich, wo dieser Weg hingeht. Also es ist einfach die Notwendigkeit, dass, glaube ich, sich da eben Java irgendwie auch entwickeln will. Und da gibt es auch, sagen wir, eine Weiterentwicklung von JDBC, die, glaube ich, JDBC Next heißt, die auch so ein asynchrones Programmiermodell eigentlich auf JDBC eben unterstützen möchte. Und ja, so ein bisschen ist die Frage, wer gewinnt vielleicht auch dieses Rennen, glaube ich. Und R2DBC war sozusagen dann einfach ein Standard, der auch mit natürlich von MariaDB getrieben wird, aber auch natürlich von anderen großen Datenbankherstellern bereits unterstützt und implementiert ist.
Kann ich von diesem Adapter nur profitieren, wenn ich dann meine Anwendung umschreibe, oder könnte ich den auch in meine bestehende Anwendung, die einen JDBC-Adapter verwendet, reinpluggen und würde dann auch einen Geschwindigkeitsvorteil sehen?
Also ich denke, es muss natürlich irgendein Programmiermodell sein, was an sich schon asynchron oben drüber ist. Also wenn du natürlich dann, sagen wir mal, eine normale, synchrone oder gethreadete Java-Applikation dann eben gegen so einen asynchronen Datenbank-Mapper oder Client dann eben laufen lässt, denke ich nicht, dass du da große Performance-Vorteile hast. Okay. Sondern dann müsste es halt schon so sein, dass du halt, sagen wir mal, auch so einen asynchronen Stack, sowas, was die zum Beispiel Vertex natürlich oder auch Frameworks dann oberhalb von Vertex wie Quarkus dann bieten. Also da gibt es eigentlich schon überall die Möglichkeit, eben dann mit diesem RDBC-Client zu arbeiten. Du willst wahrscheinlich auch gar nicht direkt so auf der nativen Ebene damit ein, weil schon, sagen wir mal, die API schon recht kompliziert ist. Also es ist eigentlich so, du hast neben diesen normalen MySQL-Query-Operationen oder Re-Query-Operationen immer dann sowas wie Query Start, und dann hast du sozusagen eine Art Volloperation, die du eigentlich händisch auf dem Socket-Descriptor eigentlich aufrufst, um zu verifizieren, sind inzwischen Daten da, die ich weiterverarbeiten kann. In der Zwischenzeit kann ein Programm irgendwas anderes machen. Also am besten ist es dann schon etwas wie zum Beispiel Spring Data zu nutzen, die das schon gekapselt haben, wo du dann eigentlich ganz normal eigentlich mit einem Repository arbeitest, wie du das gegen einen JDBC-Treiber genauso machen würdest.
Und übrigens, so viel zu Star Wars, das Logo von R2DBC ist ja auch so eine Mischung, also es ist, glaube ich, an R2D2 angelehnt, es irgendwie sieht aus wie eine Datenbank, eine Mischung aus Datenbank und R2D2, das Logo.
Würde Sinn machen, dass man sich daran orientiert.
Also ich bin scheinbar nicht der Erste, der das erkannt hat. Schade eigentlich.
Ja, mal sehen, wo die ganze Reise natürlich dahin geht. Also so aus unserer Erfahrung ist es auf jeden Fall natürlich auch in dem Umfeld in Java wirklich sehr gut, auf so ein reaktives Modell zu gehen. Und gerade natürlich dann auch andere Applikationen, Modelle wie halt Echtzeit-Datenstreaming vielleicht unterstützen zu können, ist auch interessant. Schade, dass natürlich, ich weiß gar nicht, bei Google ist, glaube ich, gar keine Unterstützung für MariaDB an sich, wenn man da ein CloudDB...
Ich glaube zumindest ist nichts, was von ihnen...
Direkt gehostet wird,
wenn müsste man halt irgendwie eine eigene Instanz davon hochfahren, was man ja nicht unbedingt will bei einer Datenbank. Ja, aber ich glaube auch, MariaDB ist keine Auswahlmöglichkeit.
Ah, ja. Ich wollte gerade fragen, ob das so eine coole Überleitung war zu meinem Thema, weil es auch mit Google zu tun hat.
Tja, ich glaube, wir haben MQL auf der Liste stehen.
MQL, das ist die Monitoring Query Language von Google. Und dabei geht es darum, dass, wenn wir Monitorgraphen in der Google-Oberfläche uns anzeigen lassen, dann basieren die ja auf irgendwelchen Messwerten wie CPU oder irgendwie Anzahl der Requests. Und dann konnte man sich das bisher in der Oberfläche immer so zusammenklicken, was jetzt einen genau interessiert. Und manchmal ist man eben an Grenzen gestoßen, dass man irgendwie sich ganz gerne was hätte anzeigen lassen wollen, was die Oberfläche aber nicht hergegeben hat. Und diese Grenzen kann man jetzt mit der Monitoring Query Language aufsprengen, dass man da nach Gutdünken sich seine Queries zusammenschreiben kann für seine Graphen. Und das ist ganz cool. Und wir haben dann das schon ein bisschen auch in der Beta-Phase im Einsatz gehabt und sind da ganz begeistert. Das hat da so ein paar Ketten, die einen die Oberfläche angelegt hat, weggesprengt. Als Beispiel kann ich hier nennen, dass wir versucht haben, einen Durchschnittswert von Summen in, glaube ich, zu bilden oder sowas. Ja, also da verschiedene Aggregatoren von Werten irgendwie zu bilden. Das kann jetzt diese Query Language halt. Und die kann auch so coole Sachen, dass man da direkt nochmal in die Vergangenheit gucken kann, um Werte zu vergleichen. Also wenn man einen Graphen sich erstellen möchte über die Veränderung zu einem anderen Zeitpunkt hin, das ist jetzt möglich. Oder man kann sich Graphen erstellen, die die Ratio von zwei Werten berechnet, wie zum Beispiel von erfolgreichen Requests und fehlgeschlagenen Requests. Wenn man da sagen möchte, gib mir doch einen Graph über die Ratio, also wenn ich da eine Linie haben möchte, dass wie viel Prozent meiner Anfragen auf meinem Server sind eigentlich fehlgeschlagen, dann ist das jetzt möglich. Und daraus lassen sich dann natürlich auch Alarme ableiten.
Sind denn auch unsere Graphen, wo wir zum Beispiel sehen, so viele Requests haben wir diese Woche und direkt oben drüber der Graph, also in einem Graph zwei Linien, Requests diese Woche, Requests zum selben Zeitpunkt letzte Woche, ist das auch erst mit der Query Language möglich gewesen? Oder?
Dieses, wo du dir den gleichen Graphen zu einem anderen Zeitpunkt nochmal in die gleichen Diagramme reinhängen konntest, das ging vorher auch schon. Dieser Vergleich, dass das dann so gepunktet ist.
Das heißt, aber wenn man jetzt wirklich einen Graphen, der irgendwie einen Vergleich zur Vorwoche macht, das kann ich jetzt in einer Linie irgendwie abbilden oder ich kann damit arbeiten in dieser Query Language mit einem Vorwochenwert oder?
Genau. Also du könntest dir jetzt zum Beispiel einen Graph anzeigen lassen, mit der dir anzeigt, wie ist die Veränderung zu letzter Woche.
Sonst muss ich vorher sozusagen, vorher hatte ich beide Graphen, musste selbst sehen, okay, die Differenz ist so und jetzt kann ich mir direkt daraus einen Graph machen.
Richtig, und dann könntest du dir zum Beispiel auch wieder einen Alarm drauflegen, so, oh mein Gott, aktuell meine Requests im Vergleich zu von vor 5 Minuten sind jetzt aber 90% weniger. Vielleicht muss ich mal gucken, was da los ist.
Und du sagtest ja auch, es gibt halt die Möglichkeit, jetzt relative Daten oder relative Kurven auszugeben. Das heißt, also so dieses Rad zu bilden, das war vorher gar nicht so möglich, dass man gesagt hat, hier, wie viel Prozent meiner absoluten Requests sind denn jetzt irgendwie Fehler oder sind erfolgreich?
Genau, das konntest du vorher nicht machen, weil man keine Rechenoperationen irgendwie formulieren konnte in der Oberfläche. Ansonsten von der Funktionsweise her ist diese Query Language so, dass das wie so Streams sind, die man sich, so eine Mischung aus Tables und Streams, dass du dann einen Stream hast von einem Messwert, jetzt zum Beispiel allen Requests, und den kannst du dann aufteilen in zwei Streams, dass du dann einen hast mit den Requests, die erfolgreich waren, und einen Stream mit der unerfolgreichen Requests. Und dann führst du diese beiden Streams wieder mit einer Division zusammen zu einem Stream. Und wenn du am Ende dann eben einen Stream hast, dann macht er da einen Graphen draus.
Cool. Das war auf jeden Fall notwendig. Also ich weiß noch, dass wir echt einige Male verbiegen mussten, um bestimmte Graphen für bestimmte Sachen zu erzeugen. Ne?
Was ich nur gelesen hatte, dass dieses MQL ja eigentlich auch das ist, was Google, sagen wir, für seine ganzen Graphen, die sehr standardmäßig angeboten werden, auch nutzt. Also das haben sie jetzt sozusagen einfach nur nach dir als Entwickler zur Verfügung gestellt und du basierst oder operierst jetzt auf dem gleichen Toolset, was sie dann auch nutzen.
Cool. Sie haben sich nur nicht so einen ganz coolen Namen ausgedacht.
MQL verwechselt man oft.
Ja, und genau, wenn es googelt, auch mit SQL gibt es das auch nämlich irgendwie noch mit irgendwas mit Marketing in Kombination. Da müssen sie es erstmal ein bisschen selbst hochranken, damit es richtig gefunden wird.
Naja. Ja, es ist ja eher so ein bisschen nischig, weil es ja halt Google intern mehr oder weniger ist. Deswegen, aber ja, ganz cool kann man jetzt, wer auf der Google Cloud arbeitet und viel mit Dashboards macht, der wird bestimmt seine Freude daran haben.
Sehr schön. Ich wollte einmal ein Thema mit euch ansprechen. Ich weiß gar nicht genau, wie sehr wir es schaffen, irgendwie das noch doch groß einzuordnen. Also zumindest ist es ja im Tech-Bereich und man liest es im Moment auf vielen Tech-Webseiten, weil der Impact so relativ groß ist. Und zwar geht es so ein bisschen um die ganzen Dinge, die passiert sind rund um Präsident Trump und seine Online-Plattformen. Und wenn man dann nochmal so ein bisschen sich die Timeline anguckt, was so passiert ist, und so weit kann man eine politische Meinung machen, ohne anzuecken, dass nicht viele in Deutschland die Politik und die Verhaltensweisen von Trump irgendwie unterstützt hat. Genau, aber es gab ja, Jojo guckt mich zweifelnd an, ob man das so darf, aber doch,
ja, wenn wir damit anecken, wäre es, weil auch ich okay. Das auch dachte, aber ich erstaunlich viele Leute getroffen haben, die das gut fanden, was er gemacht hat, wo ich auch dachte, wie kann das denn sein? Ich hatte einmal eine Diskussion mit meinem Zahnarzt auf dem, da war ich irgendwie bei einer Operation und er hat irgendwie dann irgendwie ja, fallen lassen, dass er totaler Trump-Unterstützer ist und ich konnte ihm da nicht widersprechen, weil ich gerade bei der OP war.
Ist auch vielleicht die Situation, in der man, ich würde sagen, generell widersprechen ist gut, ob man seinem Zahnarzt während der OP widersprechen sollte. Oh, ja. Ich weiß nicht, es könnte schlecht für einen ausgehen. Das ist, glaube ich, der einzige gut. Punkt, wo ich sagen würde, das ist auch okay, wenn man mal die Klappe hält.
Genau.
Ja, genau, aber um vielleicht noch mal ein paar Punkte, die so passiert sind in den letzten Tagen und Wochen. Hm. Also erstmal hat Facebook und Twitter immer so befristet ja Sachen gesperrt, beziehungsweise noch weiter vorher ist ja eigentlich so, als Trump irgendwann angefangen hat, die Wahlergebnisse anzuzweifeln, hat irgendwann Twitter angefangen, diese Posts immer hinter so eine Sperre zu bringen, wo dann immer erstmal steht, hey, pass auf, kann sein, dass hier Quatsch drin steht, wo man dann klicken musste, trotzdem anzeigen. Dann wurden die Accounts auf Facebook und Plattform eben teilweise komplett gesperrt. Facebook hat dann auch gesagt, okay, bis die Amtsübergabe vollzogen ist, vor allen Dingen eben nach den Krawallen in Washington, wird das Konto komplett gesperrt. Twitter irgendwann daraufhin dann gesagt, okay, wir sperren es jetzt für immer, das Konto. Daraus sind natürlich dann ein bisschen Diskussionen um Meinungs- und Redefreiheit so ein bisschen ausgebrochen und ja, um die Sonderstellung von Prominenten, die sie auf solchen Plattformen haben. Dann ist es noch passiert, dass die Trump-Fans alle auf die App Parler ausgewichen sind, die, glaube ich, sowieso viel von Alternativdenkenden benutzt wurde. Und ja, Parler ist dadurch kurzfristig in den App-Charts nach oben geschossen, bevor dann
auf Platz 1, oder?
Ja. Er ist bis auf 1 gekommen.
Ich dachte.
Ja, bis auf 1, bis dann Google und Apple entschlossen hat, Parler dann auch erstmal aus dem App Store vorsichtshalber zu entfernen. Und Amazon hat es dann letztendlich auch Parler aus den AWS-Diensten ausgeschlossen.
Ja, das hat ja noch im Endeffekt Parler aus dem App Store zu nehmen, hat ja nur erstmal einen Impact, dass jemand Neues runterladen kann. Aber bis dato hatten ja schon einige Millionen es runtergeladen. Von daher war jetzt der Move mit Amazon zumindest insofern gut, dass dann die App auch nicht mehr funktioniert hat.
Mhm. Ja. Und was ja irgendwie... Ich bin mir gar nicht so sicher über die eigene Meinung, die ich darüber habe, weil es ja schon irgendwie schwierig ist, das einzuschätzen. So auf der einen Seite finde ich schon, ist in Ordnung und irgendwie sollte dieses Recht irgendwie da sein. Dann ist nur noch diese Frage, warum nicht eventuell früher solche Sachen dann schon ja auszudrücken.
Ich glaube halt ja. Ein bisschen, also ich finde erstmal bei den ganzen Plattformen, Social Media Plattformen, wo es wirklich darum geht, er darf sich nicht mehr äußern, weil er wirklich irgendwie zur Gewalt in dem Fall irgendwie aufgerufen hat oder zumindest angeheizt hat, da finde ich eigentlich nicht relativ stark der Meinung, dass ich es gut finde. Vorher war es halt schwierig als Weltpolitiker, ne? Da ist es halt ein bisschen schwieriger, so ob man da mit Meinungsfreiheit argumentieren kann. Aber was ich dann auch nochmal interessant fand, was ja dazu noch kam, dass jetzt auch ganz andere Tech-Giganten ihn ja auch gesperrt haben, zum Beispiel sowas wie Stripe, der Bezahlungsdienst, damit er keine Unterstützung mehr für seine Kampagne bekommen kann, dass Shopify Sachen, die irgendwie mit der Trump-Kampagne zu tun haben, gestoppt haben und GoFundMe und ähnliches, also dass ihm auch der Geldhahn zugedreht wird von den Plattformen, die das können. Da bin ich noch so ein bisschen, dass ich denke so, okay, wie direkt ist der Impact jetzt da von Gewaltaufruf zu grundsätzlich seine Kampagne zu unterstützen? Also ich kann es nachvollziehen, oder andersrum, da verstehe ich vielleicht, da würde ich Gegenargumente noch eher verstehen, als ich in dem Social Media Bereich Gegenargumente verstehen würde. Ich finde alle Entwicklungen eigentlich gut, aber da kann ich zumindest Gegenargumente besser verstehen.
Ja, was Dennis ja vorhin auch erwähnt hatte, natürlich war die große Diskussion, also es war ja lange Zeit schon so, dass er ja sehr, ja, nicht hetzende Aufrufe eigentlich getätigt hat, wo man gesagt hat, okay, warum kann er das überhaupt noch über solche Plattformen wie Twitter oder auch Facebook irgendwie verbreiten? Warum schreitet man da nicht früher ein? Also es wurde ja dann irgendwann gemacht, aber für viele war ja schon dann die Meinung, das ist eigentlich ein bisschen spät gekommen. Man hat vorher immer schon noch den Raum gegeben, um vielleicht auch, sagen wir, die ganzen Nutzer irgendwie auf der Plattform zu halten, weil das natürlich jetzt schon sehr viele Leute erreicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es war jetzt wirklich eine sehr große Bewegung. Natürlich ist vielleicht auch Big Tech vielleicht mehr mit Biden irgendwie verknüpft und hat natürlich auch die Biden-Kampagne irgendwie stark monetär unterstützt. Aber man weiß nicht, oder viele sagen, was passiert denn, wenn andere Leute vielleicht Meinungen äußern, die vielleicht diesen großen Konzern irgendwie nicht ganz genehm oder konform sind? Also was passiert da in Zukunft? Ist das vielleicht ein Novum, was jetzt passiert ist, dass halt unliebsame Meinungen in Zukunft irgendwie schneller dann einfach aus der Öffentlichkeit gedrängt werden, weil die einfach so eine Dominanz haben und natürlich den Zugang zu solchen, zu so vielen Kommunikationskanälen natürlich beherrschen und bestimmen und darüber die Hand haben. Also ich weiß es auch nicht wirklich einzuschätzen. Ich denke auch, eigentlich war es der richtige Schritt. Das hätte vielleicht früher erfolgen können. Meine Befürchtung ist fast so natürlich, dass das natürlich auch dazu führen wird, dass er sich andere Kommunikationsformen suchen wird, weil er ist natürlich ein Sprachrohr für diese ganzen frustrierten Leute und irgendeinen Weg der Kommunikation wird es sich finden. Und wenn man dann, also er hat ja auch schon gesagt, er will was Eigenes aufbauen, worüber er dann kommunizieren kann. Wird dann natürlich die gleiche Reichweite erreicht. Also inwieweit das wirklich, sagen wir mal, seine Ansichten irgendwie ausbremst, das steht natürlich noch ein bisschen in Frage.
Ja, und ich meine, ja, zu der grundsätzlichen Entwicklung kann man natürlich nur hoffen, dass irgendwie eine Gesellschaft halt probiert, durch Druck, falls da mal falsche Entscheidungen getroffen werden, so einer Tech-Industrie durch Druck irgendwie das wieder verändern kann. Aber ich meine, im Moment wurde eine Entscheidung getroffen aufgrund von Gewaltaufruf. Und ich meine, solange was ist, so eine Entscheidung basiert aufgrund von Gewaltaufruf oder irgendwie Ausgrenzung, finde ich die Entscheidung erstmal fair, aber es ist natürlich klar, es macht das Tor erstmal auf, wenn man einmal es gemacht hat, das auch an den falschen Stellen zu tun. Hoffen wir, dass die Gesellschaft das hinbekommt, dem dann zu widersprechen, falls es mal passiert.
Ja, finde ich einen wichtigen Punkt, Fabi.
Und wie macht die Gesellschaft das? Indem sie dagegen protestiert oder Netzwerke nicht mehr nutzt?
Netzwerke nicht mehr nutzt, aber ich glaube, weißt du, zumindest wir haben ja die Möglichkeit, uns darüber auszutauschen, wenn solche Sachen passieren, also und dass dann einfach den Leuten bewusst genug ist, was dann eigentlich auch mal auf der Kippe steht, also was dann letztendlich dann passieren könnte, wenn man sich dann eben nicht dafür einsetzt, dass solche Sachen, Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung eben noch da sind, möglich sind.
Alright.
Fabi, von diesen ernsten Themen, was gibt's Neues bei Ionic?
Ja, ich habe ein bisschen News mitgebracht. Wir haben uns ja schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast unabhängig von diesem Newsformat über Cross-Plattform-Technologien unterhalten. Und ich glaube, der Jojo jetzt auch mit Flutter ist ja auch ganz stark jetzt nochmal in der Cross-Plattform-Technologie unterwegs. Wir selbst haben ja, unsere Native-Apps sind ja auch webbasiert und wir haben einen kleinen Layer geschrieben, der so ein bisschen PhoneGap-mäßig oder Capacitor-mäßig unterwegs ist. Und eine Sache, die ich schon ein bisschen länger auf dem Schirm habe, wo ich eigentlich auch gerne mal eine Folge zu machen würde, ist Ionic. Da haben wir noch nicht den Gast gefunden, mit dem wir das gerne tun würden. Von daher, wenn ihr da Vorschläge habt, sagt gerne mal Bescheid. Und wir sind ja auch große Vue-Fans und ich habe jetzt gelesen hier auf Twitter, dass die Ionic Vue-Seite seit ein paar Tagen draußen ist, denn Ionic hat im Oktober jetzt das offizielle Ionic Vue-Release, also dass wir Ionic, die Cross-Plattform-Technologie, jetzt komplett mit Vue nutzen können. Und genau, man kann mal auf die Seite ein bisschen gehen, da gibt es ein paar Beispielapplikationen und für diejenigen, die es nicht wissen, also Ionic grundsätzlich ist ein webbasiertes Cross-Plattform-Framework, das auf Capacitor basiert und damit so ein bisschen die Schicht zum nativen Code mit sich bringt in der Webentwicklung und bringt aber, also Ionic selbst bringt halt so ein paar Komponenten mit, die man dann nutzen kann, also ein paar native gestylte Komponenten, die dann auf den verschiedenen Plattformen unterschiedlich gerendert werden, sodass man auch näher einfach am OS vom ganzen Style ist und nicht alles von neu entwickeln muss. Und ja, ich fand es zumindest einfach interessant, um das Thema zu droppen, weil für diejenigen, die jetzt schon in Vue entwickeln, ist es, glaube ich, eine ganz ganz nette Richtung und Ionic vielleicht jetzt ein weiteres Cross-Plattform-Framework, was da draußen genutzt werden kann für die Vue-Jünger unter euch.
Ja. Du hast es ja eben auch schon erwähnt, also es basiert ja jetzt auf Capacitor Ionic. Ich glaube, es war eine ganze Zeit lang so, dass sie wirklich auch PhoneGap genutzt haben, aber sich irgendwann dazu entschieden haben, einfach weil auch das ganze Ökosystem um PhoneGap irgendwie dann sehr stark gewachsen war, vielleicht nicht mehr so ganz konsistent war, eben halt das diese Abstraktionsschicht eigentlich zu einer nativen eben neu zu schreiben. Dadurch ist Capacitor entstanden. Wir hatten das auch in unserem ersten Ansatz für unser aktuelles Projekt genutzt und waren wirklich sehr begeistert davon eigentlich, wie gut Capacitor letztendlich diese Schicht abgebildet hat. Und Capacitor hat auch sehr viele Tools eben mitgebracht, um halt direkt, sagen wir mal, einen Web-Client in einem nativen Projekt eben zu hosten. Also dieses ganze Projekt-Setup, was ihr wahrscheinlich auch viel manuell gemacht habt, um erstmal, sagen wir mal, dieses ganze Bootstrapping der App irgendwie zusammenzubekommen, das bringt eigentlich dann auch schon ein Capacitor-Projekt mit sich. Also man kann es auch mal auf diesen beiden Ebenen verwenden, dass man wirklich sagt, man nutzt es eben rein Capacitor und kann zum Beispiel selber dann das Framework seiner Wahl, wie Vue oder React, eben für seine HTML-Komponenten da nutzen, oder man geht eben so weit und nutzt eben Ionic, was halt eben den Vorteil bringt, dass man halt auch noch diese Komponenten eben mitbekommt. Die muss man nicht nutzen, aber dann kann man wahrscheinlich auch eben auf der Capacitor-Ebene bleiben, wenn man das nicht braucht. Ja. Aber beides in Kombination ist wirklich sehr ausgereift. Also für mich und uns war damals nach der Recherche das eigentlich so die beste Möglichkeit, eine HTML5-App irgendwie als nativen Client zu schreiben und umzuwandeln.
Ja, von daher, also wie gesagt, ich wäre echt daran interessiert, dass wir da vielleicht nochmal eine Folge, wirklich eine Deep Dive Ionic-Folge, selbst noch nicht jetzt viel genutzt, aber ich finde jetzt diese Entwicklung auch, dass sie jetzt echt damit mit Vue jetzt alle der drei großen reaktiven JavaScript-Frameworks unterstützen, auf jeden Fall sehr interessant.
Mhm. Cool. Dann danke für eure Updates. Freitag könnt ihr wieder einschalten, da ist unser nächstes CTO-Special dann live mit Michael Müller-Wünsch, dem CIO von Otto. Fand eine sehr spannende Folge mit coolen Insights. Wenn ihr Feedback habt, gerne an podcast@programmier.bar. Habt ein paar schöne Tage. Bis ganz bald. Tschüssi. Macht's gut.
Ciao. Ciao.